Ja, die Predigt von heute heißt ungewohnte Kraft. Und es geht heute um Gewohnheiten. Das Thema wird ein wenig angerissen und danach möchte ich zeigen, was wir als Familie damit erreichen können. Bei meiner letzten Predigt haben wir uns dem Thema der Worte gestellt und deren Auswirkungen auf uns selbst und damit auch auf andere und auf unsere Familie. Teil dieses Buches war das. Und ja, da geht es halt dann auch weiter mit den Dingen, die man dann tut, anstatt jetzt nur die Worte in Kontrolle zu halten, auch die Taten zu überprüfen. Und da wird auf die Gewohnheiten eingegangen. Genau, denn der geistliche Krieg, der passiert nicht nur im Eifer des Gefechts, in der Situation, sondern ist auch schon vorher ein großes Thema. Und dazu habe ich auch mal ein paar Fragen mitgebracht zum tiefgründigen Hinterfragen deiner selbst. Du musst nicht antworten, aber kannst selbst da überlegen. So, Frage 1. Wenn du dir die Zähne putzt, machst du zuerst die Zahnbürste nass oder zuerst die Zahnpasta drauf, bevor du sie unter dem Wasserhahn hältst? Wenn du Nutella-Brot isst, machst du nur Nutella drauf oder auch Butter oder Margarine? Wenn du dir eine Hose anziehst, mit welchen Beinen steigst du zuerst rein? Oder wenn du aus dem Bett steigst, mit welchem Fuß tust du das zuerst? Wir tun Tag für Tag viele Dinge, über die wir gar nicht nachdenken. Konntet ihr alle Fragen einfach beantworten? Ich zum Beispiel mache erst die Zahnbürste nass, bevor ich Zahnpasta drauf mache. Wenn ich Nutella-Brot essen würde, dann ohne Butter. Und das weiß ich zu 100%. Aber in welches Hosenbein ich zuerst steige oder mit welchem Fuß ich zuerst aus dem Bett gehe, das kann ich so gar nicht sagen. Müsste ich morgen früh mal gucken. Doch nicht umsonst gibt es die Redewendung, da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und wie erlebt man so jemanden, wo man denkt, der ist mit dem falschen Fuß aufgestanden? Der ist schlecht gelaunt, verärgert, zickig oder abweisend. Und gleichzeitig impliziert diese Redewendung auch, dass wenn jemand mit dem richtigen Fuß aufsteht, dass er sich im Vergleich dazu normal und nett verhält. Und um diese Annahme soll es mir jetzt gerade gehen, denn Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Und das ist wahrscheinlich nichts Neues für euch. Viele haben sich bestimmt schon damit beschäftigt. Da gibt es auch viele tolle Bücher und da gibt es super Tipps und Hilfe darin. Ja, aber leider ist es gerade auch nicht meine Gewohnheit, so viele Bücher davon zu gelesen zu haben oder zu lesen regelmäßig. Deswegen will ich euch da gar keine Tipps geben, einfach weil ich mich nicht an dem Platz sehe. Was ich aber weiß, ist, dass es gute Gewohnheiten gibt und schlechte. Und die Guten bringen einen weiter im Leben. Sie rüsten einen aus, schwere und emotional entkräftigende Situationen gut zu überstehen. Zum Beispiel ist auch das gute, regelmäßige und richtige Essen gesund. Und wenn deine Gewohnheit ist, immer noch mal nachzudenken, bevor du sprichst, dann ist es eine tolle Gewohnheit, die dir in schwierigen Gesprächen und Streits sehr weiterhelfen wird. Was wir regelmäßig machen, das definiert uns. Unser Verhalten, unsere Gedanken, Worte, wie wir auf unsere Gefühle reagieren, wie wir mit unseren Geschwistern als Familie reden, das alles. Und wie wir uns verhalten, trägt doch aktiv dazu bei, welche Gewohnheiten sich in uns manifestieren. Also wir handeln aus Gewohnheiten heraus, aber die Sachen, die wir machen und wie wir sie machen und wie wir sie vor allem anfangen und beginnen und starten, das bringt dann wieder auch Gewohnheiten hervor. Und die manifestieren sich dann so wie so ein Wassertropfen, der auf einen Stein fällt die ganze Zeit. So jeder Tropfen hüllt den Stein dann aus. Und was glaubt ihr, wie prozentual unseres täglichen Lebens Routine ist? Hat da jemand mal eine Zahl geschätzt? Ja, Mariana? 4 Stunden am Tag von den 24 oder wenn man das so schlafen. Aber auch auf Arbeit hast du ja bestimmt Routinen. Auf Arbeit hast du ja bestimmt auch Routinen. Kaffee holen oder so. Ja, gut. Okay. Also ich habe mal nach, danke dir. Ich habe mal nachgeschaut und zwar ist geschätzt 45% unseres täglichen Lebens Routine. Je gleicher die Tage sind, umso mehr kann das natürlich dann auch sein. Also wenn man jeden Tag dasselbe macht, von morgens bis abends, dann ist das natürlich mehr. Und dementsprechend sind dann auch mindestens diese 45% unseres Tagesablaufes von unseren Gewohnheiten bestimmt. Einfach weil das Gehirn Energie sparen möchte. Ja, Vlad. Das sind die Dinge, also wenn dein Gehirn spart Energie, indem es sich merkt, welche Prozesse immer wieder kommen. Und dann machst du die so nebenbei. Zum Beispiel, ich gehe mir Müsli holen, ich hole mir meine Cornflakes, ich hole mir Milch aus dem Kühlschrank, mache die mit der linken Hand auf, hole das mit der rechten Hand, stell das hin, nehme mit der linken Hand dann die Milch. Und das mache ich alles automatisch. Und das Gehirn speichert das ab als Prozess. Ich mache das dann jeden Tag, so jeden zweiten Tag oder was auch immer. Und in der Zeit hat das Gehirn halt freie Kapazitäten, wo es sich über andere Sachen Kopf machen kann, über die Arbeit danach zum Beispiel oder so. Und das passiert halt automatisch, so funktioniert es in der Körper, um Energie zu sparen. Und genau, deswegen daher die 45% als Zahl. Und diese routinierten Sachen sind eben wirklich das, wo man mit Gewohnheiten quasi durchs Leben geht. Genau, wenn ich mir aber vorstelle, dass das ist ja fast die Hälfte aller Entscheidungen, die man trifft am Tag, die dann im Autopilotenmodus dann abgehandelt werden, dann wundert mich das auch nicht, weil man wirklich viel, viel nebenbei macht, viel im Autopilotenmodus ist und aus seinen Gewohnheiten auch selten rausgeht, so wie ich das in Erfahrung gebracht habe. Aber da wir ja Christen sind und einen geistlichen Kampf kämpfen, sollten wir uns auch fragen, wie nutzen wir diese 45%? Und stelle ich mir vor, dass bei mir diese 45% schlechte Gewohnheiten sind, dann bleiben im Umkehrschluss nur noch 55% übrig, um meine kommenden Aufgaben zu bewältigen. Das heißt, wenn ich alle Energie reinstecke, alle Zeit und alle Aufmerksamkeit, dann bekomme ich für diesen Aufwand verglichen damit eine Schulnote 4. Obwohl ich alles mache, alles versuche, alles in Bewegung bringe. Aber es sind halt nur 55%. Andersherum sind meine Gewohnheiten aber gut, diese 45% wirklich alles gute Sachen. Dann brauche ich auch nur die Hälfte meiner Energie aufzuwenden und bin schon bei 70%. Und das ist dann Schulnote 3 für den halben Aufwand. Das ist ziemlich gut. Das ist, finde ich, wenn man effektiv sein will oder wenn man wirklich was bewegen will, dann ist es wirklich eine gute Sache. Aber worauf das dann wirklich noch, wofür das so wichtig ist, das sehen wir gleich. Genau, denn wenn wir den Kampf gegen das Ich aufnehmen wollen, was wir nicht sein wollen, dann müssen wir unsere Gewohnheiten hinterfragen. Und dieser Autopilot-Knopf, den sollten wir kurz mal ausschalten und das Ruder in die Hand nehmen. Und vor allen Dingen auch Jesus an das Steuer setzen. Dazu habe ich noch ein Zitat gefunden von C.S. Lewis aus seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Also mir Christianity heißt es auch auf Englisch in der Originalfassung. Und das habe ich jetzt mal hier mitgebracht. Gut und Böse vermehren sich beide exponentiell. Deshalb ist jede kleine Entscheidung, die wir täglich treffen, von unendlicher Bedeutung. Jede noch so kleinste gute Tat von heute ist die Übernahme eines strategischen Punktes, von welchen aus du in einigen Monaten riesige Siege erreichen und feiern kannst. Andersherum kann jede Entscheidung für die Sünde dich auf eine Talfahrt begeben, die dich mehr und mehr den Angriffen des Feindes aussetzt. Also er sagt hier auch, er spricht hier von jeder Entscheidung, auch die, die du unterbewusst triffst, die du im Autopilotmodus triffst. Und ja, es ist einfach gut, wenn man dann mehrere von denen aus den guten Gewohnheiten heraus treffen kann. Und auch ich will lernen, die kleinen Kämpfe ernst zu nehmen, damit ich für kommende Kämpfe vorbereitet bin. Wie C.S. Lewis sagt, ist es so, dass das diese kleinen Kämpfe sich anhäufen und entweder wenn die gute Entscheidungen darin getroffen werden, dass sich das exponentiell verbessert, oder wenn schlechte Entscheidungen getroffen werden, dass es sich einfach wirklich auch runterziehen kann, so sagt er das. Und da ist es natürlich dann wichtig, so kennt man es auch vielleicht von Zinsen und Zinseszins, dass je früher man anfängt zu sparen zum Beispiel, oder in dem Fall mit den guten Gewohnheiten beginnt, umso besser ist das. Umso schneller, umso bessere Ergebnisse erzielt man. Und tatsächlich findet man da auch in der Bibel ein Beispiel. Da gibt Paulus dem Timotheus auch diese Aufforderung mit auf den Weg. Und da bitte ich euch einmal, den 1. Timotheus aufzuschlagen. Vers 4. Quatsch, Kapitel 4. Vers 12 bis 16. 1. Timotheus 4, 12 bis 16. Da spricht er zu Timotheus, der jünger ist als er, dessen Mentor ist, und gibt ihm da auch Hinweise mit auf den Weg. Und ich lese das mal vor. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein. In allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Solange ich nicht wieder bei euch bin, lies in der Gemeinde weiterhin aus der Heiligen Schrift vor. Ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Setz deine Gabe ein, die Gott dir schenkte. Er hat dich ja durch eine Prophetie für diese Aufgabe bestimmt, und die Leiter der Gemeinde haben dir die Hände aufgelegt und dich gesegnet. Kümmere dich auch in Zukunft um die Dinge, die dir aufgetragen sind, und lass dich nicht ablenken. Dann wird jeder erkennen, wie du Fortschritte machst. Achte auf dich selbst. Sieh zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. Nichts soll dich davon abbringen. Dann wirst du selbst gerettet und alle, die auf dich hören. Was lese ich hier raus? Ich lese hier raus, Timotheus ist jung. Paulus hat eine Idee, was gut ist. Regelmäßig die Bibel lesen, regelmäßig die anderen Christen ermutigen. Und er soll damit jetzt anfangen, obwohl es andere gibt, die älter sind, die erfahrener sind, die ihn da irgendwie auf ihn herabsehen könnten. Aber er soll sich davon nicht entmutigen lassen, sondern gute Gewohnheiten aufbauen. Und die führen dann dazu, dass er Fortschritte macht, dass er selbst gerettet wird und auch alle anderen, die auf ihn hören. Und das ist toll. Paulus ermutigt ihn, auch wenn er jung ist, dass er ein Vorbild sein kann und gibt ihm gute Gewohnheiten mit auf den Weg, mit der Aussicht, dass es reichlich Frucht tragen wird. Und was können wir tun, um auch gute Gewohnheiten zu finden, diese anzunehmen und vorzuführen, beizubehalten, uns nicht davon abbringen zu lassen oder ablenken zu lassen? Mir selbst fällt es da schwer, auch Gewohnheiten zu durchbrechen. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich so eine Gewohnheit entdecke. Und das ist zum Beispiel das Beispiel, was macht man, wenn man innere Leere verspürt. So. Man kann die verdrängen mit anderen Gewohnheiten, mit anderen Dingen und Serien gucken, Süßigkeiten essen. Das sind so die Dinge, die mir gerade einfallen. Aber das ist ja keine gute Idee, das bringt uns ja nicht weiter. Und ja, viele Geschwister schlagen dann auch die Bibel auf, gucken nach, und dann spricht da Jesus in Johannes 4,14 vom lebendigen Wasser, das den Durst ein für alle Mal stillt. Oder in Matthäus 11, 28, da sagte: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich fühle mich oft fertig und gestresst und erschöpft aktuell. Und dann lese ich das und irgendwie denke ich, ich habe keinen Zugang dazu. Oder ich weiß nicht, wie ich da hinkomme oder was, wie ich das erhalte, was Jesus mir hier verspricht. Nie wieder Durst haben. Unbedingte Ruhe. Und das sind oft Sachen, die kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Dann lese ich das und bete dafür und habe die Hoffnung, dass Gott in mir wirkt und dass das schon wird und ich wachsen werde. Aber wo nehme ich diese Quelle des lebendigen Wassers? Wo finde ich die oder wie finde ich die? Und das ist so die Suche, auf der ich da bin. Genau, ich finde da diesen Ruhepol zum Beispiel nicht. Und suche den dann vielleicht auch woanders, weil ich ihn gerade jetzt da nicht finde. Ja, und wenn ihr euch dann gerade fragt, warum ich so viel von mir selbst erzähle und was das mit der Familie als Thema zu tun hat, dann kann ich euch da beruhigen. Eure Fragen sollen jetzt beantwortet werden. Aktuell fühle ich mich selbst wie oft wie in einem Trott. Also dieser Autopilot-Modus, der hat bei mir vollen Effekt. Ich bin oft erschöpft und müde und überfordert. Und wenn ich dann mal wirklich drüber nachdenke und mit Zeit nehme und Gedanken dafür nehme, dann entsprechen die Wünsche an mich und mein Leben oft auch gar nicht meinem Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber mein Verhalten entspricht dann auch oft nicht meinen Intentionen. Das deckt sich manchmal nicht. Und alleine mit der Bibel und im Gebet fällt es mir dann auch schwer, damit umzugehen, zu wachsen und Fortschritte zu machen und letztendlich die schlechten Gewohnheiten abzulegen. Was mir in den vergangenen Wochen dabei aber sehr, sehr geholfen hat, daher auch der Titel Ungewohnte Kraft, das möchte ich gerne als Ermutigung mit euch teilen. Und das ist nämlich die Familie Christus hier in Düsseldorf, die mir da sehr, sehr geholfen hat. Genau. Wegen meiner vorherigen Arbeit ist es bei mir mehr und mehr zur Gewohnheit geworden, kaum auszugehen. Einfach weil ich müde war und geschafft und dann ist es abends spät, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und ja, deswegen konnte ich auch wenig Freunde besuchen, kaum Geschwister treffen. Und das ist natürlich mit Corona jetzt noch um einiges einfacher geworden. Und wenn ich darüber nachdenke, willst du dich treffen, willst du rausgehen, dann pauschalisiere ich in meinem Kopf schon, eigentlich kannst du zu Hause am besten entspannen. Deine Couch ist riesig und du kannst Serien gucken ohne Ende, am Handy sein, spielen, irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, was euch so entspannt, wenn ihr zu Hause seid oder ob ihr entspannt seid oder ob es euch hilft, rauszugehen, im Grünen zu sein. Das sind für mich verschiedene Ansätze. Deswegen muss ich auch gerade erst mal rausfinden, was da so gut für mich ist. Aber ich denke halt wirklich, wenn ich zuerst drüber nachdenke, leg dich auf die Couch und komm runter. Und dann kommt der nächste Tag irgendwann. Und das ist am besten. So, aber nun ist es so, dass ich mich letzte Woche Freitag, also nicht den vergangenen Freitag vor 3 Tagen, sondern davor die Woche, das erste Mal seit dem Lockdown jetzt mit Corona wirklich auch mit einem Bruder getroffen habe, nicht nur telefoniert oder Zoom, sondern wirklich getroffen habe. Und das war echt eine gute Entscheidung. Und das war auch gar nicht mal die beste Intention. Das war auch gar nicht, weil ich irgendwie meine Gewohnheiten aufpeppen wollte, sondern einfach auch, weil es mir an den Tag nicht gut ging. Und dann hatte ich den Boris angerufen, mit ihm telefoniert und ja, der hat mich dann auch zu sich nach Hause eingeladen, in seinen Garten, die Sonne war schön, das Wetter war toll. Genau, und da konnten wir auch reden, uns austauschen, was gerade so anstand oder was ansteht und auch mal wieder Zeit zusammen verbringen. Und dann war ich auch erst um 11 zu Hause oder um 12, aber das hat mich echt aufgebaut und ich bin dann wirklich auch um einiges positiver gegangen dort, als ich hingekommen bin. Und ja, letzte Woche Dienstag, also tatsächlich jetzt diese Woche Dienstag, konnte ich mich dann auch mit dem Stefan treffen. Und auch da war ich wieder hin und her gerissen, rauszugehen. Ich war besorgt und zweifelt, ob es mir gut tut, noch nach der Arbeit rauszugehen. Und die Couch war wieder so verlockend. Aber ich bin dann rausgegangen, ich habe mir einen Termin mit ihnen gemacht, wir haben uns getroffen. Und wir saßen da bestimmt 2 Stunden da am Rheinufer in Oberkassel und hatten wirklich gute und tiefe Gespräche. Also das Wetter war auch toll, ja, war eine tolle Atmosphäre auch. Wir hatten gute Gespräche. Und da hatten wir auch über Gewohnheiten gesprochen, wie man sie nutzen kann, um zu wachsen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, das war so um 9, auch da war ich wieder ziemlich entspannt und auch vor Ort dort am Rhein war es echt toll und schön. Und das entgegen meiner Erwartung und von dem, was ich kenne oder wo ich mich dran gewöhnt habe, war das echt sehr, sehr ermutigend. Danke euch beiden, ihr seid gerade dabei. Es war echt toll, waren tolle Zeiten. Ja, und das ist für mich ein Zeichen, dass Gott auch an mir arbeitet und auch an meinen Gewohnheiten arbeitet. Das ist für mich ein Zeichen und ein Beispiel für die Kraft der Familie. Und die haben wir dafür auch zur Verfügung. Wenn ihr die Leute im Raum jetzt gerade anschaut, im Zoom-Raum, die hat uns Gott geschenkt, um uns aneinander zu erfreuen, uns zu helfen, uns zu unterstützen und ja, und auch an unseren Gewohnheiten und Dingen, die wir ändern wollen, zu arbeiten. Und Vlad hat auch in dem Gebet am Anfang schon Matthäus 18, 20 erwähnt, so passend, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Welche Gewohnheiten hast du gerade auf dem Kieker? Geh die doch mit jemandem gemeinsam an. So wie Paulus und Timotheus das getan haben. Zusammen können wir Herausforderungen angehen und überwinden. Uns gegenseitig mit unseren Gewohnheiten prüfen und auseinandersetzen. Geborgenheit schenken und einander unterstützen. Letztendlich gemeinsam durchhalten. Und als Jünger wandeln. Um den Gedanken abzuschließen, möchte ich gerne noch Paulus' Vision von diesem Gemeindeleben vorlesen. Habe ich was gefunden in Galater 6, die Verse 2 bis 5 erstmal. Ich lese mal vor. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen, dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich, das ist schon schwer genug. Und dann geht's weiter im Vers 8, 8 bis 10. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Und ich freue mich darüber, dass ich sowas, was Paulus da reinschreibt, auch mit euch erleben darf. Und ja, ich hoffe, das ermutigt auch euch, dass ihr da vielleicht dran denkt oder ein Augenmerk drauf legt, dass das bei uns stattfindet, dass wir das haben, dass wir Teil davon sind. Ich finde das toll, ich finde das cool. Und ich möchte auch anregen euch, ich bin jetzt zum Beispiel eine Person, die sucht sich ungern Hilfe, die fragt ungern um Hilfe und will niemanden irgendwie zur Last fallen. Aber es tut gut. Es tut gut, andere anzurufen, anzuschreiben, sich mit denen zu treffen und ja, zu sehen, dass man mit seinen Sachen nicht alleine ist. Und ja, dazu will ich euch aufrufen. Ihr habt tolle Geschwister, eine tolle Familie, die da wirklich auch hinterher ist. Und ja, Genau, das dazu. Ja, ich hoffe, das konnte euch ermutigen. Gott wirkt uns in uns und Gott wirkt in uns, durch uns und im Miteinander. Er ist gestorben, damit wir auch schon hier auf der Erde Anteil daran haben dürfen. Mit der Familie, mit der Gemeinschaft, einfach damit, wie wir unser Leben leben. Er ist gestorben, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen, haben können, dass es Geschwister gibt überhaupt und auch, dass er durch sie wirken kann. Ganz wichtig. Ja, lasst uns doch dieses Geschenk vor Augen behalten, das dankbar annehmen. Und lasst uns auch im Abendmahl daran denken, dass Jesus das alles ermöglicht hat. Hier auf Erden, aber auch in der Ewigkeit. In Johannes 6, 51. Könnt ihr auch gerne aufschlagen. In Johannes 6, 51 spricht Jesus zu seinen Jüngern. Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Jesus hat die Welt mit seiner Gnade besiegt und gab uns zum Zeichen seines Sieges und unseren Anteil daran die Aufforderung, mit gemeinsam das Brot als Zeichen für seinen Leib und den Wein als Zeichen für sein vergossenes Blut zu uns zu nehmen. Er schenkt uns das Leben in Ewigkeit, das lebendige Brot, das nicht nie versiegende, die nie versiegende Quelle des lebendigen Wassers und die Geschwister. Und ja, ich würde mich freuen, wenn auch ihr daran denkt jetzt im Abendmahl, dass das alles zusammenhängt mit der Gnade Gottes dafür, damit dass Jesus gestorben ist für uns und für uns dem Sieg am Kreuz hergetragen hat. Vater, wir danken dir für deinen Sieg am Kreuz, an dem wir uns jetzt gemeinsam erinnern wollen. Wir danken dir für Brot und Wein als Zeichen deines Sieges, deiner Gnade und den Sieg, den du für die Gemeinschaft, für unsere Familie, für deinen Leib davon getragen hast. Amen.